Ich möchte mit uns beten, dass wir in deiner Hand sind, du großer Gott, und dass du uns nicht loslässt. Das gibt unserem Leben den Halt und das macht uns froh, weil wir wissen, komme, was da wolle, du bist der Herr über dem Geschehen. Und nun wollen wir dir danken über diesen Nachmittag und dich bitten, lass deutlich werden, wie du bis ins Kleinste hinein geplant, die Dinge durchdacht und so vortrefflich gemacht hast, dass wir da Mühe haben, das zu verstehen von A bis Z. Aber wir wollen dich bitten, lass es gelingen heute Nachmittag, dass wir Einblick bekommen, Durchblicke auch bekommen in diese Miniaturwelt unserer Gene und all dessen, was sich darum rankt heute in Wissenschaft und Technik. Danke, dass wir auf dich rechnen dürfen, dass du durch deinen guten Geist auch jetzt unter uns bist. Amen.
Gentechnik, Wissen und Verantwortung, unser Thema für heute Nachmittag. Vielleicht bevor ich ins Thema einsteige, noch ein Satz, noch ein Gedanke zu dieser Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Auch damit Sie so einen Eindruck haben, wie ich bzw. auch meine Kollegen, wie wir Wissenschaft betreiben wollen. Studiengemeinschaft Wort und Wissen in diesem Namen kommt zum Ausdruck, dass das Wort Gottes und das Wissen beides für uns wichtig ist und zusammengebracht werden soll. Also nicht sozusagen am Sonntag in die Kirche gehen und dann 6 Tage lang so arbeiten, als ob es den Sonntag und das, was man dort bekannt und geglaubt hat, als ob es das nicht gäbe, sondern wir wollen ganz bewusst diese Dinge zusammenbringen. Jeder, der das ernsthaft versucht, wird sehr schnell merken, das geht nicht spannungsfrei. Nicht alles, was wir heute zu wissen glauben, passt zusammen mit dem, was wir in der Bibel lesen. Und aus diesem Grund heraus haben die Gründer der Studiengemeinschaft Wort und Wissen in diesem Logo zum Ausdruck gebracht, dass das erste W oben steht. Das Wort hat auch für unser wissenschaftliches Denken die erste Position. Das steht oben und das Wissen ist dem nachgeordnet. Was mir persönlich dieses Logo immer wieder zeigt, ist dieses W plus W. Dieses Plus ist ja nicht nur eine mathematische Operationsanweisung, sondern eben auch das Symbol des Kreuzes. Und das zweite W, unser Wissen, steht unter dem Kreuz. Das erinnert mich immer wieder daran, dass unser Wissen, unsere Erkenntnis nicht einfach objektiv und neutral ist, sondern unser Wissen, auch unsere Technologie, die wir entwickeln, ist geprägt davon, dass wir Menschen nicht mehr so sind, wie wir waren und wie wir eigentlich gedacht sind. Und auch unser Wissen ist geprägt von der Erlösungsbedürftigkeit. So viel einfach als Vorbemerkung. Wenn ich mit Ihnen jetzt heute Nachmittag über Gentechnik rede, dann möchte ich vielleicht vorausschicken, es ist nicht mein Anliegen, auch wenn ich als Chemiker vielleicht dafür prädestiniert wäre, für Gentechnik Werbung zu machen. Und ich trete auch nicht an, um vor Gentechnik zu warnen, sondern mein Anliegen ist, und ob das gelingt, können Sie nachher selber oder müssen Sie selber beurteilen, mein Ziel ist es, dass Sie nachher etwas mehr davon verstehen, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Gentechnik. Und wenn wir dann miteinander darüber nachdenken, was darf man denn jetzt und was darf man nicht, dann werden Sie vermutlich mit mir die Entdeckung machen, dass es nicht immer so ist, dass man, je mehr man weiß, umso besser weiß, was jetzt falsch ist und was richtig, sondern manchmal ist es genau umgekehrt. Je mehr man weiß, umso schärfer sieht man die Probleme und sieht, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht. Nur damit Sie die Richtung sehen. Ich möchte also zunächst in einem größeren Teil versuchen, Ihnen so einen Zugang zu verschaffen, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Begriff Gentechnik. Wir werden das dann an einigen Beispielen uns näher anschauen und in einem dritten Block dann über die ethischen Fragestellungen miteinander nachdenken. Nun, vielleicht beginnen wir mit diesem Bild, das ist vermutlich vielen von Ihnen vertraut. Das sind die Chromosomen, die man praktisch aus jedem Zellkern unserer Körperzellen herauspräparieren kann. All unsere Körperzellen, in Lehrbüchern können Sie nachlesen, das sind, nehmen Sie das nicht so genau, aber größenordnungsmäßig etwa 100 Billionen Körperzellen, die ihren Körper aufbauen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Und in fast allen dieser Zellen gibt es einen Zellkern und in diesem Zellkern sind diese Chromosomen enthalten. Und von diesen Chromosomen haben Sie im Schulunterricht schon manches gelernt. Wenn ich Ihnen dieses Bild zeige, dann erinnern Sie sich wieder dran, die Chromosomen kann man paarweise zusammenordnen. Es gibt von jedem Chromosom sozusagen zwei Ausfertigungen. Der Biologe bezeichnet das mit dem Begriff Diploid. Wir haben einen diploiden Chromosomensatz, das heißt, wir haben die ganze Erbinformation doppelt, zweimal. Das heißt, das, was Sie bei Ihrem Computer zu Hause oder im Büro machen sollten, nämlich und dann manchmal vergessen, nämlich, dass Sie immer eine Sicherheitskopie anfertigen sollten, damit, wenn der Computer mal abstürzt, damit Sie Ihre Daten immer noch haben, das ist in unseren Zellen längst realisiert. Die ganze Information liegt zweifach vor. In erster Näherung können wir sagen, wir haben immer eines dieser Chromosomenpaare, ein Exemplar vom Vater und das andere von der Mutter. Da gibt es noch spezielle Kleinigkeiten, die uns jetzt hier aber nicht interessieren sollen. Vielleicht, wir wissen schon seit vielen Jahren, dass diese Strukturen etwas damit zu tun haben, dass Erbinformationen von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Wie muss man sich das vorstellen? Sie kennen sicher alle die Situation, dass Sie einen Säugling von einer bekannten Familie zum ersten Mal sehen und unwillkürlich sagen, dieses Gesicht, diese Nase, ganz der Opa. Oder diese Augen, ganz die Tante Frieda. Das heißt, dass Körpermerkmale nicht zufällig, sondern regelhaft von der Elterngeneration an die Kindergeneration weitergegeben werden, das hat mit diesen Strukturen, mit diesen Chromosomen zu tun. Zum Beispiel ist an diesem Chromosomenpaar 23, dort ist unter anderem das Geschlecht festgelegt. So sieht das 23. Chromosomenpaar in weiblichen Zellen aus und so sieht das entsprechende Chromosomenpaar in männlichen Zellen aus. Hier das XX-Chromosom und hier das XY-Chromosom. Diese Strukturen kann man heute mit Elektronenmikroskopen anschauen. Das ist das X- und das Y-Chromosom, also die beiden Geschlechtschromosomen vom Mann. Und wir wollen uns diese Chromosomen einmal etwas genauer anschauen. Übrigens, wenn wir eben diese Chromosomen gesehen haben, glauben Sie ja nicht, dass Chromosomen so aussehen. Chromosomen kann man so darstellen, wenn man sie nach einem ganz bestimmten Protokoll präpariert. Aber Chromosomen sind in unseren Zellen hochdynamische Strukturen. Das heißt, die meiste Zeit kann man sie auch mit den besten Mikroskopen überhaupt nicht sehen, sondern nur in einer ganz bestimmten Etappe vom Zellkreislauf her. Und wenn man das mit einer ganz besonderen Methode präpariert, kann man dann die Chromosomen so darstellen. Auch hier einfach schematisch noch einmal ein Chromosom. Damit Sie eine Größenvorstellung haben, hier steht die Breite 1400 Nanometer. Kurze Erinnerung an den Physikunterricht, 1 Nanometer, 10 hoch minus 9 Meter. Aber das sagt uns im Alltag, ist das eine Dimension, die wir nicht so kennen, das ist etwas mehr als ein Tausendstel Millimeter. Das ist die Breite eines Chromosoms. Und jetzt schauen wir uns einfach diesen kleinen Ausschnitt in Vergrößerung an und wollen einmal sehen, wie ist denn so ein Chromosom aufgebaut. Und da sehen wir zunächst einmal gar nichts Spannendes. Das sieht aus wie so wollknäuelartiger Faden. Und auch wenn man den weiter vergrößert und entzerrt, sieht man nichts großartig spannend Neues. Wenn wir hier jetzt noch einmal dieses Stück vergrößern, dann sehen wir plötzlich, dass da neue Strukturen auftauchen. Und wenn wir die auseinanderziehen, dann sehen wir, dass diese Chromosomen hauptsächlich aus zwei Komponenten aufgebaut sind. Das sind diese scheibenförmigen Strukturen, das sind Eiweiße, das ist ein Eiweißkomplex, der Molekularbiologe bezeichnet das als Histonkomplex. Und diese Histone, die haben unter anderem die Funktion eines Spulkörpers. So wie Sie das zu Hause von Ihrem Nähgarn kennen, da ist dieser blaue Faden aufgewickelt. Nur ist nicht der ganze Faden auf einem Spulkörper, sondern es gibt, wie wir hier sehen, sehr viele solcher Spulkörper. Und um jeden Spulkörper ist dieser blaue Faden 2,5-mal herumgewickelt. Und dann kommt der nächste Spulkörper, 2,5-mal und der nächste Spulkörper. Der blaue Faden, den wir hier sehen, das ist das, was Sie unter dem Kürzel DNS oder DNA kennen. DNS steht einfach für die Bezeichnung Desoxyribonukleinsäure, müssen Sie gar nicht lernen oder kennen. Das ist einfach die chemische Bezeichnung dieses Stoffs und sagt etwas aus über die chemischen Eigenschaften. Aber weil das Wort so lang ist, benutzt man einfach dieses Kürzel DNS oder vom Englischen her DNA. Dieser Faden wird durch diese Art der Verpackung auf diesen Spulkörpern, auf diesen Histonen, um den Faktor 10.000 komprimiert. Der ist also um den Faktor 10.000 kürzer, als er eigentlich ist, dadurch, dass er so aufbewahrt oder gelagert ist. Und das, was wir eben noch als blauen Faden gesehen haben, das ist das, was Sie auch von der Struktur her unter dieser Bezeichnung Doppelhelix kennen. Das ist also dieser blaue Faden von eben, wenn man den nochmal vergrößert, das ist diese DNA und das ist jetzt so ein Teil dieses Histonkomplexes, wo dieser DNA-Faden herumgewickelt ist. Diese DNA-Struktur können Sie sich vorstellen wie eine Strickleiter, die verdrillt ist. Und jetzt haben wir also verteilt auf 46 Chromosomen solche DNA-Fäden. Und wenn man alle 46 Stücke zusammennimmt, dann haben wir in jedem Zellkern unsere Zellen einen Faden, einen DNA-Faden mit einer Gesamtlänge von 2 Metern. 2 Meter aufgeteilt auf 46 Chromosomen. Dann will man sagen, naja, 2 Meter, wenn Sie sich 2 Meter Nähgarn vorstellen und das zusammenknäulen, das ist im Volumen viel, viel mehr, als eine Zelle überhaupt groß ist. Wie kann das gehen? Nun, das geht deshalb, weil dieser Faden sehr, sehr dünn ist. Dieser Faden hat nur noch einen Durchmesser von 2 Nanometern. Vorher waren wir bei 1400 Nanometern. Ich möchte mal versuchen, Ihnen das in einem Vergleich deutlich zu machen. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir diesen Faden so vergrößern, dass er so dick wird, wie eine Linie, die ich mit meinem Kugelschreiber aufs Papier malen kann, dann wird ein Mensch mit einer Körpergröße von 2 Metern, also etwa so, im selben Maßstab vergrößert, der hätte eine Körperlänge von 400 Kilometern. Ja? Also das ist das Größenverhältnis. Kugelschreiberstrichlinie zu 400 Kilometern. Einfach damit wir so eine Vorstellung haben. Oder ein anderes Bild. Wir kennen diese DNA-Struktur heute so genau, dass wir im Grunde genommen, oder nicht im Grunde genommen, sagen wir, ein Chemiestudent, der 4 Semester Chemie studiert hat, müsste in der Lage sein, im Labor, im Reagenzglas, ein Stück dieser verdrehten Strickleiter aufzubauen, im Reagenzglas. Wenn wir von dieser Strickleiter ein Milligramm nehmen, das ist der tausendste Teil eines Gramms, also einen Faden mit der Masse von einem Milligramm, dann könnten wir mit diesem Faden ungefähr die Erde mit dem Mond verbinden. Dieser Faden hätte eine Länge von ungefähr 300.000 Kilometern. Sehen Sie, das sind so die Dinge, die mich zu einem begeisterten Naturwissenschaftler machen. Weil man solche Dinge tagtäglich vor Augen hat und eigentlich von einem Staunen zum nächsten kommt. Und das spielt sich alles in unseren Zellen ab, ohne dass wir groß davon etwas spüren und völlig wartungsfrei. Völlig wartungsfrei. Übrigens, wenn wir uns das hier noch einmal anschauen, diese Art der Verpackung, die ermöglicht es der Zelle, sozusagen wie auf einer CD sofort auf jeden Punkt, auf jede Information zuzugreifen. Ja? Stellen Sie sich vor, wenn man das anders konstruiert hätte und diesen ganzen Faden wie beim Tonband oder einer Musikkassette nur auf zwei Spulen, dann wäre die Zelle ständig am Vor- oder am Zurückspulen. Und so kann sie ähnlich wie bei einer CD überall sofort zugreifen und die Information herauslesen, die sie gerade benötigt. Sie sehen, manche Dinge, die wir dann als technologische Hochleistung und tolle Entwicklung feiern, wenn man genau hinguckt, können wir das überall schon fix und fertig entdecken. Damit das nicht nur als Zeichnung da ist, hier sehen Sie noch so eine Andeutung von einem Chromosom. Und dieses Chromosom haben Wissenschaftler mit einer Seifenlösung, mit einer Tensidlösung behandelt und die bewirkt, dass diese Spulkörper herausgelöst werden. Und jetzt sehen Sie um dieses Chromosomgerüst so einen grauen Schatten. Und wenn wir den etwas vergrößern, dann sehen wir hier noch einen Rest dieses Gerüstes und sehen, dass dieser Schatten hervorgerufen wird durch lauter Fäden, die herauskommen und wieder zurückgehen. Das heißt, das, was wir hier als Schatten haben, das sind all diese Fadenschleifen, die eigentlich auf diesem Chromosom drauf sind. Dann sehen Sie, welche Länge an DNA da eigentlich verpackt ist auf einem solchen Chromosom. So ist zum ersten Mal der wissenschaftlichen Welt 1953 die DNA vorgestellt worden von Francis Crick und James Watson. Sie haben dafür dann einige Jahre später den Nobelpreis bekommen. Und im Grunde genommen hat sich dieses Modell, obwohl noch niemand die DNA wirklich gesehen hat, hat sich dieses Modell bis heute im Grunde genommen sehr bewährt. Also da hat sich im Grunde genommen nichts daran geändert. Schauen wir uns das noch einmal an. Wir haben hier also eine Zelle, blau den Zellkern und da drin sind die Chromosomen. Und wenn wir so ein Chromosom etwas genauer ansehen, dann finden wir darauf diese DNA. Und was Sie hier sehen ist, dass diese Leitersprossen, der Molekularbiologe nennt das die Basenpaare, darin ist die Information gespeichert, in dieser Abfolge. Und wenn wir jetzt überlegen oder uns darauf verständigen wollen, was ist denn ein Gen eigentlich? Dann kann man darüber wieder eine ganze Woche Vorträge halten, was man unter einem Gen versteht. Aber für uns reicht es, wenn wir uns heute einfach darauf verständigen, unter einem Gen wollen wir einfach einen Abschnitt von dieser DNA verstehen, die sozusagen die Information zum Beispiel für ein Eiweiß enthält. Also eine Bauanleitung. Sie können sich das vorstellen wie ein Bauplan. Und das wollen wir als ein Gen bezeichnen. Schauen wir uns das einmal etwas genauer an. Das, was Sie hier sehen bzw. nicht sehen, Sie sehen im Hintergrund angedeutet viele Zeilen von Zeichen. Sie haben eben, ich gehe da nochmal zurück, Vier gesehen, diese Basenpaare, da gibt es vier verschiedene Bausteine. C, G, A und T. Aus diesem Vier-Buchstaben-Alphabet ist das ganze Molekül aufgebaut. Und was wir hier sehen, sind in diesen Zeilen, sind diese vier Buchstaben alle immer wieder aneinander gereiht. Und das ist ein klitzekleiner Ausschnitt der Information, die auf dem Chromosom Nummer 11 drauf ist. Chromosom Nummer 11 und hier ein kleiner Ausschnitt der Information. Und auf dem Chromosom 11 ist unter anderem die Bauanleitung für den roten Blutfarbstoff, für das Hämoglobin. Und jetzt gibt es manche Menschen, die haben in dieser Fülle von Zeichen ein Zeichen, das sich unterscheidet. Wir schauen uns das einmal etwas genauer an. An der Stelle 62.206 haben praktisch alle von uns hier ein A. Und zwar in der Umgebung G, A, G. Und diese Dreierkombination bewirkt, das ist die Anleitung, die vorgibt, in den roten Blutfarbstoff ist an dieser Stelle eine entsprechende Aminosäure einzubauen. Und jetzt gibt es manche Menschen, die haben an dieser Stelle anstatt des A ein T, also G, T, G. Und diese kleine Veränderung bewirkt, dass die Bauanleitung bedeutet, an dieser Stelle einen anderen Baustein in den roten Blutfarbstoff einbauen. Nun, muss ich zugeben, als ich heute Morgen unsere Zeitung gelesen habe, da gab es auch einige Schreibfehler. Aber in der Regel kann man den Text trotzdem noch ganz ordentlich verstehen, auch wenn man sich manchmal darüber ärgert. Was hat das denn für Konsequenzen? Man könnte sagen, naja, bei der Zeitung fast keine. Das ist die Konsequenz dieser kleinen Änderung. Das ist ein rotes Blutkörperchen, so wie Sie es in Ihrem Blut haben, mit normalem Hämoglobin, mit normalem roten Blutfarbstoff. Dieses rote Blutkörperchen ist unter anderem dafür verantwortlich, dass der Sauerstoff von der Lunge in all unsere Gewebeteile transportiert wird und das CO2 wieder heraus bzw. in die Lunge und wieder ausgeatmet werden kann. Bei den Menschen, die anstelle des A's ein T haben, sieht das rote Blutkörperchen so aus. Sie kennen das, das ist diese Krankheit, bezeichnen wir auf Deutsch als Sichelzellenanämie. Sie können an diesem Bild sehen, woher der Name kommt. Was passiert? Durch diese kleine Änderung verändert sich die Struktur des Farbstoffs und die Farbstoffmoleküle sind gut stapelbar. Die kristallisieren aus und zwingen die Zelle in diese Form. Und die fatale Folge ist, diese roten Blutkörperchen können keinen Sauerstoff transportieren. Das heißt, Menschen, die ausschließlich solche rote Blutkörperchen haben, sind nicht lebensfähig. Jetzt haben wir aber gesehen, die meisten Menschen oder alle Menschen haben die Information doppelt. Und jetzt gibt es Menschen, die haben eine richtige Variante und eine mit dieser Veränderung. Das heißt, sie haben einen gewissen Anteil solcher roten Blutkörperchen. Das bedeutet für sie, dass sie in der Regel dann lebensfähig sind, aber mit entsprechenden Einschränkungen. Also solche Auswirkungen können solche kleinen Veränderungen im Genom haben, dann für die entsprechenden Menschen. So. Jetzt haben wir sozusagen die Grundlage, um uns der Gentechnik zu nähern. Der Gentechniker hat nämlich als Gegenstand, mit dem er umgeht, genau diese DNA. Damit operiert er. Und vielleicht müssen wir uns noch, bevor wir in die Details gehen, nochmals vergegenwärtigen, das ist gar nicht selbstverständlich. Denn eine grundlegende Voraussetzung für die Gentechnik ist, dass wir bisher gefunden haben, dass alle Lebewesen, die wir untersucht haben, haben in ihren Zellen eine DNA. Und diese DNA sieht bei allen Lebewesen grundsätzlich gleich aus. Das heißt, bei allen Lebewesen finden Sie diese vier Bausteine A, T, C und G. Und die Lebewesen unterscheiden sich nur darin, dass die Reihenfolge dieser Bausteine anders ist und die Gesamtlänge der DNA. Wobei es nicht so ist, dass je höher das oder komplizierter das Lebewesen, umso länger. Es gibt Pflanzen, die haben viel umfangreichere DNA als wir Menschen. Also, egal ob Sie ein Bakterium untersuchen, eine Pflanze, einen Vogel, Ihren Goldfisch zu Hause im Gartenteich oder Hautzellen von sich, Sie finden immer die DNA, die im Grunde genommen nach demselben Prinzip aufgebaut ist. Gentechnik, das ist jetzt eine Sache, wo viele Leute denken, naja, das haben so ein paar Leute in weißen Kitteln in irgendwelchen geheimen Kellern entwickelt. Wenn Sie diese Vorstellung auch haben, dann würde ich das gerne korrigieren. Gentechnik gibt es nämlich vermutlich seit es Leben überhaupt gibt. Und Gentechnik haben wir nicht entwickelt, sondern Gentechnik haben wir in der Natur abgeguckt. Also seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie sich gegen Gentechnik wehren mit dem Argument, das ist unnatürlich. Gentechnik kommt in der Natur vor. Und ich möchte Ihnen hier den Gentechniker vorstellen, von dem wir Gentechnik gelernt haben. Das hier ist eine Kohlpflanze, aber das, was Sie hier sehen, ist kein Blumenkohl, auch wenn es so ähnlich aussieht, sondern das ist ein Krebsgeschwür. Das ist eine sogenannte Wurzelhalswucherung. Und der Verursacher dieser Wurzelhalswucherung, das ist dieser Kerl, ein Bakterium, das auf den Namen Agrobacterium tumefaciens hört. Und Agrobacterium tumefaciens war, wenn Sie so wollen, der Lehrmeister in Sachen Gentechnik. Übrigens der Name, wenn man den versucht, so etwa zu übertragen aufs Deutsche, das ist ein Bodenbakterium, ein Agrobacterium, das Tumore auslöst. Nun, ich versuche mal ganz anschaulich zu schildern, wie macht dieses Bakterium denn Gentechnik? Stellen wir uns vor, diese Pflanze, egal, nehmen Sie zum Beispiel in Süddeutschland, gibt es häufig Zuckerrüben, eine Zuckerrübe. Dort gibt es diese Krankheit auch. Die Zuckerrübe ist mechanisch verletzt, sei es durch den Traktor oder sei es durch die Maus, die da ein bisschen dran geknabbert hat. Und jetzt kommt dieses Bakterium aus dem Ackerboden und kann über die Verwundung in die Rübe eindringen. Und sie kann jetzt in eine Rübenzelle eindringen, sie kommt weiter in den Zellkern einer Rübenzelle und steht jetzt sozusagen vor dieser DNA der Rübenzelle. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, dieses Bakterium hat seinen Werkzeugkoffer mitgebracht. Das Erste, was das Bakterium macht, ist, es nimmt eine Schere und schneidet diesen DNA-Faden durch. Nun, das ist natürlich keine Schere, so wie Sie sie zu Hause im Bastelkorb haben oder im Nähkästchen, sondern das ist ein Enzym. Der Molekularbiologe nennt diese Klasse von Enzymen Restriktionsenzyme, aber die tun genau das, was Sie von Scheren kennen. Sie schneiden. Aber Sie dürfen sich diese Enzyme nicht so primitiv vorstellen wie Ihre Scheren zu Hause. Diese Scheren, die können sich an diese Strickleiter anheften, daran entlang wandern und genau lesen, wie die Information ist. Und sie schneiden nur an ganz bestimmten Stellen. Sie müssen sich das also vorstellen wie eine Schere mit integriertem Computer. Und jetzt ist also dieses DNA von der Rübenzelle durchgeschnitten und der zweite Schritt, den das Bakterium macht, es hat in seinem Werkzeugkoffer eigene DNA mitgebracht. Und die wird jetzt in die Schnittstelle eingefügt und Schritt 3 ist, diese Schnittstellen werden jetzt wieder verklebt. Auch dieser Klebstoff kommt nicht aus einer Tube, sondern das ist wieder ein Enzym, eine andere Klasse von Enzymen, das sind Ligasen, aber sie tun genau das, was wir von Klebstoffen kennen, sie verbinden Stücke miteinander. Und das war alles. Das ist Gentechnik. Was passiert jetzt? Diese Rübenzelle arbeitet diese Information ab. Und weil das neu eingebaute DNA-Stück sich eigentlich nicht wesentlich unterscheidet von der bisherigen, wird diese Information mit abgelesen. Mit der Folge, dass diese Information mit umgesetzt wird und die Rübenzelle umgesteuert wird. Sie verhält sich nicht mehr wie eine ordentliche Rübenzelle, sondern sie wird im Bild gesprochen zum Supermarkt fürs Bakterium. Diese Rübenzelle stellt jetzt sozusagen alle Nährstoffe für das Bakterium zur Verfügung und das Bakterium kann sich dort vermehren. Und diese umgesteuerten Rübenzellen oder in diesem Fall Kohlzellen, die machen sich durch eine andere Gestalt bemerkbar. Das sind eben dann diese Krebswucherungen. Und wenn wir Gentechnik heute praktizieren und entwickeln, dann können wir das praktisch nur, indem wir diese Werkzeuge, die gibt es übrigens auch in unseren Zellen, in unserem Körper, aber viel einfacher lassen sie sich von Bakterien, von Pilzen gewinnen und man kann die in kleine Fläschchen abfüllen und der Gentechniker kann aus dicken Katalogen auswählen, welche Scheren, welches Scherensortiment, welches Klebstoffsortiment will er denn einsetzen. Vielleicht auch noch eine andere Sache vorweg. Was heute, bis heute und auch auf absehbare Zeit in der Gentechnik gemacht wird, ist überhaupt nichts Neues. Also auch wenn Sie hören, gentechnisch veränderter Mais, gentechnisch veränderte Zuckerrüben, Soja und. Was dort eingebaut wird, sind nicht komplett neue Sachen. Dazu verstehen wir noch viel zu wenig. Was eingebaut wird in der Gentechnik, sind sozusagen Baupläne, die es in der Natur an anderer Stelle schon gibt. Wir sehen nachher Beispiele. Aber also das nur zu Ihrer Information, zum Hintergrundwissen. Auch das, was wir heute als gentechnisch veränderte Organismen haben, heißt nicht, dass da grundsätzlich neue Dinge gemacht worden sind, sondern man hat einfach die Pflanzenzelle so manipuliert, dass sie jetzt Dinge macht, die sie vorher nicht machen konnte, weil sie die Anleitungen nicht hatte. Aber der Stoff, den gibt es schon lange bei Bakterien oder sonstigen Dingen oder sonstigen Lebewesen. Schauen wir uns das mal an in einem Gebiet, das sehr umstritten ist, nämlich bei der Herstellung von Nahrungsmitteln. Da wird in Deutschland sehr intensiv und sehr kritisch diskutiert und der Markt, es gibt praktisch keinen Markt für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Es sei denn, so in Randbereichen, wo wir das nicht so merken, also Ihre Joghurts werden schon lange, schon seit Jahren mit optimierten Kulturen, also auch gentechnisch optimierten Kulturen, sie waschen schon seit vielen, vielen Jahren mit gentechnisch hergestellten Komponenten. Also in solchen Dingen haben wir schon damit zu tun. Ich möchte vielleicht diesen Begriff aufgreifen von BT-Mais. BT finden Sie in Verbindung mit vielen anderen Pflanzen auch, die zur Nahrungsmittelproduktion grundsätzlich geeignet sind. BT ist eine Abkürzung für Bacillus thuringiensis. Und dieses Bakterium, das kann einen Giftstoff produzieren. Und zwar folgendermaßen. Wenn zum Beispiel der Maiszünsler, das ist eine kleine Raupe, die Larve eines kleinen Schmetterlings, nämlich des Maiszünslers, der bei Mais ein wirtschaftlich durchaus relevanter Schädling ist. Wenn jetzt diese Raupe Mais frisst und dabei so ein Bakterium, so ein Bacillus thuringiensis mitverspeist, dann hat diese Raupe ein Problem. Denn wenn sie jetzt dieses Bakterium verdaut, dann wird dieser Giftstoff freigesetzt, den dieses Bakterium produziert. Und dieser Giftstoff bewirkt, dass die Darmwand der Raupe perforiert wird. Das heißt, sie sieht aus wie die Briefmarken früher, als sie zusammen waren, dort, wo man die auseinanderreißt. Und das ist für die Raupe nicht so ganz gesund. Das bewirkt nämlich, dass der ganze Darminhalt ausläuft und die Raupe geht zugrunde. Deshalb hat man eine Zeit lang im ökologischen Landbau diese Bakterien mit ausgebracht auf den Mais, um sie zu schützen. Im Zusammenhang mit der Gentechnik hat man jetzt gesagt, warum denn die ganzen Bakterien ausbringen? Wir könnten doch einfach gucken, wie macht das Bakterium diesen Giftstoff? Und jetzt lassen wir den Mais oder die Soja oder den Reis oder was auch immer das selber machen. Und baut sozusagen die Bauanleitung für diesen Giftstoff in den Reis ein. Und genau das ist bei diesen Pflanzen dann gemacht worden. Also BT heißt, hier ist dieser Giftstoff, die Bauanleitung für dieses Bacillus thuringiensis Gift in der Pflanze eingebaut. Jetzt kommt natürlich sofort die Frage, Moment, wenn da das Gift drin ist, was passiert damit, wenn wir das essen? Da kann ich Sie nicht ganz beruhigen, aber ein bisschen, indem ich Ihnen sage, bevor eine Firma eine neue Pflanze, einen gentechnisch veränderten Organismus genehmigt bekommt, muss sie etwa eine Lastwagenladung voll an Leitsordnern, gefüllt mit Untersuchungsdaten und Analysen, abliefern, damit sie überhaupt eine Chance hat, eine Genehmigung zu bekommen. Das heißt, bevor so eine Pflanze aufs Feld kommt, hat eine Firma zig, in der Regel hunderte von Millionen Euro investiert, einen großen Teil davon einfach in solche Untersuchungen. Um nicht missverstanden zu werden, das heißt nicht, da kann nichts mehr passieren. Aber es muss routinemäßig geprüft werden und nachgewiesen werden. Was passiert denn, wenn ein Mensch diesen Giftstoff aufnimmt? Wie wird er abgebaut? Was passiert in den Körperzellen damit? Was passiert mit diesem Giftstoff mit Bienen? Was passiert mit Fischen? Was passiert mit Schmetterlingen? Diese Dinge müssen routinemäßig getestet werden. Da gibt es einen Riesenkatalog. Wie gesagt, das heißt nicht, es kann nichts mehr passieren. Aber es ist nicht so, dass man die Dinge einfach alle husch-husch macht und dann möglichst schnell auf den Markt wirft. Das ist allerdings eine Entwicklung, die ist heute schon etwas überholt. Was heute dran ist, läuft unter dem Stichwort Functional Food. Das heißt, wir optimieren Nahrungsmittel. Vielleicht haben Sie schon gelesen vom sogenannten goldenen Reis. Wenn man den geschälten Reis als Nahrungsmittel benutzt, und Sie wissen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Weltbevölkerung sich vor allem mit Reis ernährt, viele Menschen ausschließlich, und geschälter Reis hat kein Vitamin A. Das heißt, bei solchen Menschen kommen relativ häufig Vitamin A-Mangelkrankheiten vor, zum Beispiel Probleme mit den Augen, kann führen bis hin zur Blindheit. Und jetzt haben Gentechniker, zum Beispiel Arbeitsgruppen von der Universität, von der ETH Zürich, gesagt, wir könnten doch das Vitamin A einbauen in den Reis. Und es gibt heute Reis, der enthält Vitamin A. Nur, wie gesagt, die Akzeptanz ist nicht da. Und ehrlicherweise müsste man natürlich auch sagen, das ist eine interessante Idee, nur das jetzt zu verkaufen mit der Argumentation, damit tun wir was Gutes den Leuten, die da an diesen Problemen leiden. Man könnte dasselbe Problem auch so lösen, indem man einfach dafür sorgt, dass diese Leute auch ein bisschen Obst oder ein bisschen Gemüse zu ihrem Reis haben. Dann wäre dasselbe Problem auch gelöst. Also man muss das nicht über die Gentechnik lösen. Außerdem, was mich hier immer interessiert, da gibt es ja was bei uns zum Beispiel, jetzt ist kürzlich vor wenigen Wochen hat die BASF ein Patent bekommen für Ölsaaten. Das wird in Deutschland inzwischen relativ umfangreich gemacht. Ölsaaten, die gentechnisch optimiert sind. Man will das Öl nachher für technischen Einsatz. Und man kann jetzt die Pflanzen so gentechnisch so manipulieren, dass die Ölzusammensetzung hinsichtlich der späteren Anwendung des Öls schon ziemlich optimal ist. Die Frage, die mir dabei immer im Hinterkopf herumgeht, ist, was heißt denn hier optimieren? Sehen Sie, wenn wir einen Rennwagen, einen Formel-1-Rennwagen optimieren, dann wissen wir, was wir da tun müssen. Der muss schneller sein wie die anderen. Da kann man so den Luftwiderstand etwas reduzieren, da kann man versuchen, noch ein paar PS aus dem Motor rauszuholen. Aber das können wir nur, weil wir diesen Rennwagen konstruiert haben und wissen, wie er funktioniert. Woher wissen wir denn, wie man eine Pflanze optimiert? Wer hat die denn konstruiert? Wer hat denn verstanden, wie die wirklich funktioniert? Da muss ich innerlich immer so ein wenig schmunzeln. Übrigens auch deshalb, weil wir bisher fast immer merken, wenn wir etwas optimiert haben, dann merken wir, ganz so optimal ist doch nicht. Fast alle Pflanzen, also mir ist keine Ausnahme bekannt, alle gentechnisch veränderten Pflanzen sind in der Konkurrenz mit den Wildtypen unterlegen. Das heißt, die gentechnisch veränderten Organismen brauchen in der Regel mehr Pflege als die robusteren Wildtypen. Vielleicht in dem Zusammenhang noch eine Bemerkung. Bei den Nahrungsmitteln sind wir ja besonders kritisch, weil wir wissen, das verleiben wir uns ein. Dazu möchte ich Ihnen gern ein paar Gedanken weitergeben. Unser Körper ist nicht erst seit es Gentechnik gibt mit fremdem Erbgut konfrontiert. Wenn Sie Obst, wenn Sie Gemüse, wenn Sie Fleisch essen, dann nehmen Sie fremdes Erbgut, fremde DNA auf. Wenn Sie eine Tomate essen, dann essen Sie selbstverständlich die DNA der Tomate mit. Und ich unterstelle Ihnen mal, dass Sie noch nie die Sorge hatten, dass Sie plötzlich roten Tomatenfarbstoff produzieren, weil Sie die Bauanleitung dafür jetzt haben. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo das passiert wäre. Obwohl wir nicht wissen, warum so etwas nicht passiert. Nun, in der Regel ist es so, dieses DNA-Molekül wird im Rahmen der Verdauung einfach klein geschnitten und dann werden die Teile entweder für die Energiegewinnung verbraucht oder werden die Bausteine wiederverwendet für den Aufbau von körpereigener Substanz. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wir wissen zum Beispiel aufgrund von solchen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Gentechnik, dass wenn man Masthähnchen mit gentechnisch verändertem Mais füttert, dann kann man im Muskelfleisch dieser Hähnchen, also das, was wir nachher auf den Grill legen, dort kann man Bruchstücke von dem Erbgut aus dem Mais im Muskelgewebe finden, vom Hähnchen. Und daraufhin hat man das auch bei Menschen angeschaut. Wenn Sie vergangenen Sonntag Ihren wohlverdienten Sonntagsbraten genossen haben und man heute bei Ihnen eine Darmspiegelung machen würde, also so ein bisschen Gewebe, ein paar Zellen von Ihrer Darmwand herausholen würde und die untersuchen würde, dann könnte sein, dass man darin ein Stück von dem Rind, von dem Schwein findet, das geschlachtet worden ist für Ihren Sonntagsbraten. Das hat überhaupt nichts mit Gentechnik zu tun. Das ist vermutlich schon seit wir solche Dinge genießen und als Nahrungsmittel verwenden der Fall. Und wir haben keinerlei Hinweise, dass unser Darm sich langsam in einen Schweinedarm oder Rinderdarm verändert. Aber wir haben im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen gelernt, dass eben nicht alles schön abgebaut und recycelt wird, sondern dass die Dinge etwas komplizierter sind. Das heißt, aus meiner Sicht, rein naturwissenschaftlich gesehen, müsste man sagen, unsere Verdauung ist das ziemlich egal, ob die DNA der Tomate etwas verändert ist oder nicht. die wird von unserer Verdauung nach demselben Muster verarbeitet. Also zumindest sind das auch die Erfahrungen, die wir bisher machen. Es gibt also von dieser Seite her, von dem her, was wir wissen, keinen Anlass an dieser Stelle in Panik auszubrechen. Das heißt nicht, dass man Gentechnik gebrauchen muss. Ich bin sehr dafür, dass wir Menschen die Freiheit haben zu wählen und dass Menschen sagen dürfen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass das, was wir wissen bisher, die bisherige Erfahrung, an dieser Stelle uns bisher keinen Anlass gibt, an dieser Stelle in Panik auszubrechen. Wenn man diese gentechnisch veränderten Organismen ins Freiland gibt, in die Natur gibt, dann machen wir etwas, was wir nicht annähernd überblicken können. Was das für Folgen hat, wissen wir nicht. Und es ist auch nicht sinnvoll zu sagen, das sollen die erstmal alles testen, bevor man da den Mais auf dem Feld anbaut. Das geht gar nicht. Man kann viele Dinge testen, aber irgendwann muss man sich zu dem Schritt entschließen und sagen, jetzt riskieren wir es. Das gehört übrigens generell zur Technik dazu, dass man den Mut haben muss, Dinge zu wagen, auch auf das Risiko hin, dass man hinterher die Erfahrung macht, naja, es ist nicht ganz so toll, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Hier noch ein Beispiel, dass man vielleicht durchaus auch positiv Gentechnik bei der Nahrungsmittelgewinnung anwenden kann. Ich weiß nicht, ob Sie wussten, Baumwolle ist nicht nur eine Pflanze, die die Baumwolle liefert. Sie haben sicher schon diese Kapseln gesehen, die aufspringen und dann diese Wolle herausquillt. Wenn Sie diese Fäden, diese Baumwollfäden mal anschauen, dann sind das eigentlich so ähnlich wie beim Löwenzahn die Schirmchen, dann ist die Wolle einfach der Mechanismus, der den Samen verbreiten soll. Und das hier sind solche Samenkörner und der Samen, der wird einfach weggeworfen. Warum? Weil dieser Baumwollsamen einen Stoff enthält, Gossypol, der für uns ein Giftstoff ist. Den vertragen wir nicht. Deshalb kann man diesen Samen übrigens pro Jahr zig Tonnen, der wird einfach weggeworfen. Und jetzt haben Gentechniker mal gedacht, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir diese Samenkörner für die Nahrungsmittel oder wenigstens als Tierfutter verwenden könnten und haben jetzt gentechnisch diese Produktion von Gossypol ausgeschaltet. Und heute gibt es tatsächlich Baumwollsamen, das hier sind die Wildtypen, die haben so etwa 10 Milligramm oder Mikrogramm pro Milligramm Samen und die gentechnisch Veränderten, die haben, Sie sehen hier die Zahlen, 0,25, 0,1, 0,2 in der Größenordnung, also einen deutlich geringeren Anteil an diesem und so wären diese Samen, da laufen jetzt Tests, als Tierfutter zum Beispiel zu verwenden. Damit Sie auch sehen, das sind durchaus problematische Dinge mitverknüpft mit der Gentechnik. Diese Karte ist von Greenpeace im Februar diesen Jahres rausgegeben worden. Gentechnisch veränderter Maisanbau in Deutschland. Auffällig die Verteilung. Da sehen Sie einfach, da gibt es auch andere Interessen als nur Wohltaten an den Menschen. Da haben offensichtlich einige Firmen sehr große Aktivitäten aus der politischen Landschaft gezogen. Das Problem ist vor allem, dass es für diesen ganzen Mais bisher keinen Markt gibt, wo der dann verkauft werden könnte. Ein anderes Anwendungsfeld, Pharmazie. Wir haben heute, dort wird wesentlich weniger kritisch diskutiert, wir haben in der Bundesrepublik derzeit 124 Medikamente, 93 sogenannte rekombinante Wirkstoffe, die zugelassen sind, die kriegen Sie in der Apotheke. Das sind 4% aller Arzneimittel, die wir heute haben, sind gentechnisch zugelassen. Bei den Neuzulassungen, also seit den letzten Jahren, bei den Medikamenten, die jetzt zugelassen werden, ist der Anteil wesentlich höher und das wird in den nächsten Jahren auch so in dieser Größenordnung bleiben. Zu 10-20% ist der Anteil von gentechnischen Wirkstoffen, die heute neu zugelassenen Wirkstoffen sind. Eine wirtschaftliche Zahl, heute werden mit gentechnischen Medikamenten 2,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht in der Bundesrepublik. Das sind etwa 10% vom Arzneimittelmarkt, werden mit gentechnisch hergestellten Medikamenten gemacht. Anwendungsbereiche, der größte Teil und auch der älteste, sind Medikamente für Diabetespatienten. Insulin wird in der Bundesrepublik praktisch vollständig über gentechnische Varianten befriedigt. Etwas, was Sie jetzt von der Tour de France hören, das ist nicht nur für die Radfahrer das EPO, sondern das ist entwickelt worden für Menschen, die Probleme mit der Blutarmut haben. Das sind gentechnisch Varianten. Rheuma- und Krebserkrankungen, angeborene Stoffwechsel- und Gerinnungsstörungen, das sind Daten, wie sie der Verband Forschender Arzneimittelhersteller am 3. Juli vor einigen Wochen publiziert hat. Wir können mit diesem Wissen jetzt auch, das haben Sie gelesen, Menschen, das menschliche Erbgut untersuchen. Und seit einigen Jahren ist das Erbgut des Menschen entschlüsselt. Jetzt muss ich überlegen, weil mir die Zeit davonläuft. Ich glaube, das mache ich ganz kurz. So sieht, das kann man heute weitgehend automatisch machen. Das heißt, man kann DNA-Proben in Sequenzierautomaten geben und bekommt dann solche Kurven. Und hier sehen Sie die Buchstabenfolgen wieder. Und wir haben vorher gesehen, 2 mal 1 Meter DNA. Darauf sind etwas mehr als 3,1 Milliarden Basenpaare, also etwas mehr als 3,1 Milliarden solcher Zeichen. Nur damit Sie eine Vorstellung haben von der Bruckhaus-Enzyklopädie, brauchen Sie mehrere Ausgaben, damit Sie auf 3 Milliarden Zeichen, Buchstaben kommen. Die sind alle auf unserem Erbgut drauf. Die kann man verwenden, um zum Beispiel das Erbgut vom Schimpansen mit dem Menschen zu vergleichen. Haben Sie sicher gelesen, wir sollen uns vom Schimpansen nur um 1% unterscheiden. Da gab es vor 3 Wochen eine Publikation, da hat ein Wissenschaftler etwas geschrieben vom Mythos dieses 1% Unterschieds und hat gesagt, Freunde, es kommt immer darauf an, was guckt ihr denn genau an? Und es gibt inzwischen auch Studien, da kommt dann am Ende raus, der Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse ist größer als 17%. Also nehmen Sie diese Daten einfach sehr gelassen. Wir wissen immer noch sehr, sehr wenig, was bedeuten denn diese Zahlen überhaupt, wie sind sie zu interpretieren. Solche Dinge können wir dann auch nutzen für die Diagnostik. Zum Beispiel können wir heute Gendiagnostik machen in der Schwangerschaft vor der Geburt. Wir können heute im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung, wenn ein Embryo im Reagenzglas erzeugt wird, diesen Embryo, bevor er in die Gebärmutter der Frau implantiert wird, diagnostisch untersuchen. Das ist die Präimplantationsdiagnostik, die ist in der Bundesrepublik derzeit noch verboten. Wird allerdings heftig diskutiert. Das Problem ist, dass deutsche Reproduktionsmediziner im Vergleich mit europäischen Kollegen schlechtere Erfolge haben bei der künstlichen Befruchtung. Es liegt ganz einfach daran, dass die Kollegen, zum Beispiel in Spanien, dort sind momentan die erfolgreichsten Reproduktionsmediziner, die lesen sozusagen aufgrund dieser Diagnostik schon die nicht ganz so gut abschneidenden Embryonen aus und pflanzen die schon gar nicht ein. Ein deutscher Reproduktionsmediziner darf das nicht und muss alle, die er herstellt, einpflanzen. Das überspringen wir. Gentherapie ist noch so ein Punkt, mit dem viele Hoffnungen verknüpft sind, mit der Gentechnik übrigens inzwischen seit über 40 Jahren. Und wir haben derzeit noch nicht eine einzige Therapie, die in der Klinik routinemäßig angewendet werden kann. Weil wir die Erfahrung machen, dass die Dinge in der Praxis komplizierter sind, als wie sie im Lehrbuch stehen. Beispiel, so sieht das im Lehrbuch aus. Ein Patient mit einer zum Beispiel Blutgerinnungskrankheit angeboren oder einem Immundefekt. Wie würde man sich das lehrbuchmäßig vorstellen? Nun, diesem Patienten würden wir operativ aus den großen Knochen, zum Beispiel aus dem Oberschenkelknochen, würden wir Knochenmark entnehmen und diese Stammzellen in Kultur nehmen, würden die genetisch verändern, das ist der große Vorteil im Labor, können dann testen, ob diese Veränderung erfolgreich war. Das heißt, das defekte Gen würden wir durch das korrekte, hier blau, ersetzen und dann haben wir, wenn alles gut geht, am Ende Knochenmarkzellen, die jetzt das richtige Gen enthalten. Dann würden wir unseren Patienten massiv bestrahlen, sodass sein eigenes Knochenmark zugrunde kaputt geht. Und dann spritzen wir ihm sozusagen das manipulierte Knochenmark ein. Und wenn alles gut geht, dann ist unser Patient hinterher wieder voll leistungsfähig. Wie gesagt, es gibt bis heute nicht eine Therapie, die so wirklich funktioniert. Ich habe im vergangenen Jahr, im Frühjahr, an einer Fachhochschule in der Schweiz einen Vortrag dazu gehalten. Und damals gab es eine Studie mit zwei Patienten und die galt weltweit als die erfolgreiche Studie. Die habe ich dort an der Fachhochschule vorgestellt und zwei Tage später habe ich in der Zeitung gelesen, Patient tot. Die Dinge sind sehr kompliziert und wir hoffen, da wird viel investiert, viel geforscht und man kann nur hoffen, dass sich in diesem Bereich in Zukunft Dinge verbessern. Ich möchte noch einige Minuten kurz nützen, um über ethische Dinge mit nachzudenken. Ich denke, wir alle haben festgestellt, dass mit dem Aufkommen dieser Technologie eine hohe Sensibilität für ethische Fragen aufgebrochen ist. Und das nicht nur in der Bevölkerung, sondern zuerst bei den Fachleuten. Die haben angefangen zu sagen, Leute, wir müssen darüber nachdenken, wo sind die Grenzen, wo sollen wir aufhören? Und es gibt heute kein Krankenhaus, keine Forschungsinstitution, an der es nicht eine Ethikkommission gibt. Das Problem ist, dass trotz der erhöhten Sensibilität und trotz der Investition in ethisches Nachdenken wir im Grunde genommen nicht sehr viel weiter sind. Nicht viel besser wissen, was ist denn gut, was ist schlecht, wo sollen wir aufhören. Das heißt, die Erfahrung, die wir machen in den letzten Jahren, ist, dass wir offensichtlich wenig Kompetenz haben im Konzipieren von Ethikkonzepten. Und ich möchte deshalb jetzt gar nicht groß irgendwelche philosophischen Dinge entfalten, sondern einfach mit Ihnen ganz kurz über einen Begriff nachdenken. Ich glaube, die Frage müsste konkret lauten, wie gehen wir mit diesen technischen Möglichkeiten verantwortlich um? Frage zuerst ist, was ist überhaupt Verantwortung? Und da fängt das Problem schon an, dass wir in der Regel gar nicht mehr wissen, was Verantwortung eigentlich ist. Das ist ein Begriff, den wir zwar positiv bewerten, häufig benutzen, aber was bedeutet es denn? Sehen Sie, da geht ein Fantasiebeispiel, ein ganz willkürliches Fantasiebeispiel. Irgendwas in der Politik geht schief. Und ein Politiker übernimmt dafür die Verantwortung. Das halten wir für honorig, wenn der das macht. Was macht er denn? Nun, wenn einer die Verantwortung übernimmt, ich karikiere jetzt ganz stark, das gebe ich zu, wenn ein Politiker die Verantwortung übernimmt, dann demissioniert er, nimmt seinen Hut und genießt seine Pension in der Toskana. Was ist daran Verantwortung? Ich habe bei einem Philosophen, bei Herrn Weißschädel, ein Schüler von Martin Heidegger, war Philosophieprofessor in Göttingen, vor einigen Jahren verstorben. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel Über die Verantwortung, ein Versuch. Und in der Einleitung schreibt er, wir hören eigentlich schon, wenn wir dem Wort zuhören, was es meint. Verantworten. Da steckt dahinter das Bild, dass da Personen im Spiel sind, die mit Worten umgehen, die Antwort geben. Das heißt, Verantwortung ist kein abstrakter Begriff, sondern Verantwortung gehört hinein in eine reale Situation, wo zwei Personen miteinander im Gespräch sind. Und zwar zwei Personen, die einander hierarchisch zugeordnet sind, ein Höhergestellter und ein Untergebener. So ist das ja auch bei uns in der Arbeit. Ich muss mich meinem Chef gegenüber verantworten. Vor Gericht muss ich dem Richter gegenüber mich verantworten. Ich muss Antwort geben. Und sehen Sie, so haben wir in unseren Verwaltungen, in unseren Behörden, auch in unseren Arbeitsstellen solche Pyramiden. Immer von unten nach oben wird verantwortet. Der Angestellte, dem Abteilungsleiter, der dem Gruppenleiter und irgendwann ganz oben sitzt dann der Chef. Frage, was heißt es denn, wenn der Chef von Verantwortung redet, der ganz oben an der Pyramide sitzt? Ist dort dann Verantwortung ein Synonym für wirtschaftliche Zwänge, Arbeitsmarkt? Sehen Sie, und da liegt das Problem, wenn der Chef oben nur von Verantwortung redet und sie einfordert, aber selber nicht mehr verantwortlich lebt, nicht mehr Antwort gibt, dann führt das zu einer Erosion. Und genau das haben wir. Ich möchte deshalb ganz kurz einfach sagen, etwas skizzieren. Ich glaube, wenn wir Verantwortung wirklich leben wollen, nicht abstrakt, sondern real, dann brauchen wir eine reale, personale Instanz, die über allen Menschen steht. Sozusagen eine Person, die über allen Menschen steht und der gegenüber sich jeder zu verantworten hat. Und wenn es die nicht gibt, dann, das ist eine steile Behauptung, aber die stelle ich jetzt einfach mal auf, dann ist Verantwortung im Prinzip nicht möglich. Und wenn ich das richtig sehe, dann haben wir heute ein Problem, das vor allem darin besteht, dass wir diese personale Instanz, die über allen Menschen ist, die in Deutschland die Eltern- und Großelterngeneration noch traditionell kannten und anerkannt haben, die haben wir willentlich und wissentlich abgeschafft. Und wenn ich das richtig sehe, dann haben wir damit unserer Fähigkeit, verantwortlich zu leben, den Todesstoß versetzt. Verantwortung bedeutet, dass ich die Möglichkeit habe, all mein Tun, mein Handeln, auch die fehlerhaften Handlungen, zu verantworten, Antwort zu geben, dort, wo ich zur Verantwortung gezogen werde. Sie brauchen Ihre Bibel nur auf den ersten Seiten aufschlagen, da kommen schon die ersten Lehrbuchbeispiele zur Verantwortung. Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Verantwortung. Und da sehen wir, Verantwortung ist die Chance, mein Leben, das, was ich mache, in einem Gespräch zur Sprache zu bringen, Antwort zu geben. Und das nicht einfach einem Hilflosen gegenüber, sondern wenn wir den Gott der Bibel kennen, einem Gott gegenüber, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und einem Gott gegenüber, der Menschen die Zusage gemacht hat und das nicht nur als verbales Versprechen, sondern mit seinem Handeln unterstrichen hat, dass er unsere Schuld vergeben will. Das heißt, ich muss mein Versagen, meine Fehler nicht einfach ausblenden und versuchen zu vertuschen, sondern ich kann sie ihm sagen und habe die Zusage von Vergebung. Ich glaube, dass dieser Begriff wichtig ist, wichtig werden müsste für unser Nachdenken über den Umgang auch mit der Biotechnologie. Und ich glaube, dass es eine besondere Herausforderung ist für Menschen, die Gott kennen, diesen Gott bekannt zu machen, dem man sich gegenüber verantworten darf. Warum glaube ich das? Weil ich glaube, dass es nicht gelingen wird, weder im Zusammenhang mit der Gentechnik noch mit irgendeiner anderen Technik, eine Liste aufzustellen, zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Das wäre meine Prognose, wird nicht gelingen. Wir sind aber inzwischen dazu verdammt, mit dieser Technologie zu leben. Sie ist da, wir leben damit. Das ist nicht Zukunftsmusik, das ist unsere Realität. Nun gibt es Menschen, die verzehren sich vor Angst. Die haben Panik, machen in Panik Felder kaputt, wo gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden. Ich glaube, die Lösung liegt darin, dass wir lernen, verantwortlich zu leben. Das heißt dann nicht, von der Gentechnik die Finger zu lassen. Nein, ich glaube, das heißt, dass auch diese Technologie eine Technologie ist, die wir gebrauchen können. Es wird auch eine Technologie sein, mit der wir unsere unangenehmen Überraschungen erleben werden. Aber es wird auch eine Technologie sein, wo Christen sicher sein können, die Welt wird nicht an der Gentechnik, am Genchaos zugrunde gehen, sondern die Welt wird dann am Ende sein, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und weil Christen das wissen, können sie auch mit so herausfordernden Situationen, die sie nicht überschauen können, relativ gelassen umgehen. Und ich wünsche mir, dass es viele Christen gibt, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen und die nicht nur hinstehen und sagen, davon muss man die Finger lassen, das zerstört die Schöpfung. Wenn wir nur ein wenig darüber nachdenken, dann können wir ganz schnell sehen, die Schöpfung zerstören wir seit 1. Mose 3, nicht seit der Gentechnik. Ökologischer Landbau in dem Sinne, dann wäre alles heil, das ist Ideologie. Absolute Illusion. Ich kann mit diesem Thema Gentechnik deshalb relativ gelassen und differenziert umgehen, weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und der wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und dann wird das überflüssig sein. Und wir werden dann mehr verstehen, wie die Dinge funktionieren. Und wir werden auch das Argument nicht mehr brauchen, dass wir all das entwickeln und machen müssen, um die Probleme zu lösen. Denn dann, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, dann kümmert er sich wieder um all die Probleme und es wird sie so, wie wir sie erleben, nicht mehr geben.